Das Jahr 1884 war mit der Erwerbung von Südwestafrika die Geburtsstunde der deutschen Kolonialpolitik. Am 24. April sandte Bismarck das denkwürdige Telegramm an den deutschen Konsul in Kapstadt. Sie wollen amtlich erklären, dass Lüderitz und seine Niederlassungen unter dem Schutz des Deutschen Reiches stehen. Die Erwerbung dieses Landes ist der beste Beweis für den Unternehmungsgeist und den Weitblick der damaligen Kolonialpolitik, denn nur wenige ahnten, dass Deutsch-Südwest einmal eine der blühendsten Kolonien werden sollte. Schon ein Jahr später brachte Dr. Karl Peters aufgrund freier Vereinbarungen mit den Häuptlingen des Landes Ostafrika unter deutsche Schutzherrschaft. Togo und Kamerun folgten. Der Versailler Vertrag vernichtete mit einem Schlage 30 Jahre deutscher Kultur- und Aufbauarbeit in Afrika. Die Kolonien sollten dem Völkerbund übergeben werden. Jedoch noch vor Unterzeichnung des Versailler Vertrages verteilten die Ententemächte die deutschen Kolonialgebiete unter sich. England nahm Deutsch-Ostafrika. Die Regierung der Südafrikanischen Union Deutsch-Südwest. Und die Franzosen Kamerun und Togo. Als Begründung für diesen Raub erfand man die koloniale Schuldlüge, die Behauptung, Deutschland habe die Eingeborenen misshandelt und sei unfähig zu kolonisieren. Die Beweise hierfür versuchten die Buren in dem berüchtigten Blaubuch zusammenzutragen, doch schon 1927 musste sogar ihr eigener Premierminister General Herzog offiziell von dem Blaubuch abrücken und diese Urkunde als unzuverlässige und unwürdige Kriegssätze bezeichnen. Wie es in Wahrheit aussieht, welche Kulturgüter Deutschland schon vor dem Krieg in seinen Kolonien geschaffen hat, wie deutsche Pioniere trotz größter Behinderungen wieder in den alten deutschen Gebieten Aufbauarbeit leisten und wie die Eingeborenen des Landes noch heute an ihren alten deutschen Freunden hängen. Das soll dieser Film zeigen. Deutsch-Ostafrika wird begrenzt durch die Küste und drei Seen. Viktoriasee, Tanganyika-See und Nyassa-See. Ein Gebiet fast doppelt so groß wie Deutschland wurde in kurzer Zeit erschlossen. Hunderte von Kilometern Eisenbahnlinie wurden bereits vor dem Krieg von den Deutschen gebaut. Dar es Salaam, auf Deutsch Tor des Friedens, wurde die Hauptstadt des Schutzgebietes. Durch den Vertrag von Versailles wurde den deutschen Pflanzern und Kaufleuten aller Besitz genommen. Ausnahmslos mussten sie ihre zweite Heimat verlassen. An ihrer Stelle kamen Scharen von Indern und Griechen ins Land. Sie wurden Nutznießer des den Deutschen zugefügten Unrechts. Die noch aus deutscher Zeit stammenden Bauten wurden von den englischen Mandatsbehörden übernommen. Tanga. Noch aus der Zeit des Weltkrieges liegt hier der versenkte Dampfer Markgraf. In dieser Bucht landeten zu Anfang des Weltkrieges die englischen Truppen. Aber sie wurden von den zahlenmäßig viel schwächeren Schutztruppen Leto Vorbecks vernichtend geschlagen. Ab 1925 durften Deutsche wieder ins Land. Die Deutsch-Ostafrika-Linie stellte die Verbindung zwischen ihnen und dem Mutterland her. Deutsch-Ostafrika ist ein reiches und wirtschaftlich ergiebiges Rohstoffland. In der Gegend um den Kilimanjaro wird hauptsächlich Kaffee gebaut. Das Hauptprodukt aber ist der Sisal. Aus ihm werden Tauwerke und Gewebe hergestellt. Die Wege von den Farmen zu den nächsten Bahnstationen bieten oft große Schwierigkeiten. Reichsautobahnen gibt es in Afrika noch nicht. Bisher wurde Bergbau in Deutsch-Ostafrika wenig betrieben. Aber seit einigen Jahren hat die Goldgewinnung auf den Lupa-Feldern im Hochlande von Iringa bedeutend zugenommen. Das Gold, das der schwarze Arbeiter gefunden und in Patronenhülsen oder kleinen Säckchen aufbewahrt hat, wird abgeliefert und gewogen. Der Einfachheit halber werden kupferne Geldstücke als Gewichte verwendet. Es lohnt sich für den Schwarzen nicht, Gold zurückzubehalten, das er den strengen Bestimmungen gemäß doch nicht verkaufen kann. So liefert er es lieber ab, besonders wenn er für größere Funde noch eine extra Belohnung erhält. Nach der Arbeit werden Lohnkarten ausgegeben, auf die hin der Schwarze auch sein Posho, seine Verpflegung erhält. Im Süden des Landes ist eine für Deutsch-Ostafrika neue Kultur im Entstehen, der Anbau von Tee. Die Höhenlagen nach dem Yassa-See zu sind dafür sehr geeignet. Thank you. am Kilimanjaro, im Usambara-Gebirge und in Mbeya sind deutsche Schulen. In gesunder, malariafreier Höhenlage werden Kinder der Pflanzer dort deutsch erzogen und ausgebildet. Deutsche Lehrer und Lehrerinnen unterrichten sie. Es ist bewundernswert, wie trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten den deutschen Pflanzern kein Opfer zu groß ist, wenn es um die Erziehung ihrer Kinder und damit um die Erhaltung des Deutschtums geht. Eine Expedition von Deutsch-Ost nach Südwest führt durch unwegsames Gebiet. In Rhodesien ist ja noch eine Art Straße vorhanden, die aber in Livingston bei den Sambesi-Fällen endet. Von Livingston führt quer durch das Bechuanaland eine Path, eine Autospur bis nach Gobabis. Ausgerüstet mit Benzin für 3000 Kilometer, und Verpflegung für 6 Wochen beginnt die Fahrt auf der großen Nordstraße, die Kapstadt mit Kairo verbindet. Kapstadt, 2060 Meilen. Kairo, 4849 Meilen. Unvorhergesehene Hindernisse stören oft die Fahrt. In gemeinsamer Arbeit wird der Weg freigemacht. Ein Straußenei entspricht 24 Hühnereiern und ist mit seinem etwas herben Beigeschmack gar kein schlechtes Nahrungsmittel. Jedenfalls erfährt die etwas eintönige Expeditionskost eine willkommene Abwechslung. Man nehme ein Ei und schlage es in die Pfanne, dann hat man genug für 10 Personen. Die Sambesi-Fälle. In einer Breite von 1,5 Kilometer stürzt der Fluss 140 Meter tief hinunter. Die Eingeborenen nennen die Fälle tönende Wolke. Über die Brücke, die in weitem Bogen das tief eingeschnittene Tal des Sambesi überspannt, geht die Fahrt in die unendlichen Mopane-Wälder des Bechuana-Landes. Die Regenzeit hat eingesetzt. Thank you. Es gibt Tage, an denen die Expedition nur wenige hundert Meter weiterkommt. Immer wieder müssen die Wagen aus dem zähen Schlamm gehoben werden. Das Schild der Südafrikanischen Union passt gut in diese Umgebung. Versteckt in der Wildnis liegt eine Kolonie der Buschmänner. Diese seltsamen kleinen Nomaden sind wahrscheinlich die Ureinwohner Deutsch-Südwests. Von eindringenden Negerstämmen verdrängt und rücksichtslos verfolgt, flüchteten sie in unwirtliche Wüsten- und Steppengebiete, wo sie heute noch genauso primitiv und bedürfnislos leben wie vor 1000 Jahren. Zum Schutz vor Sonne und Regen errichten sie einfache Windschirme, aus rohen Ästen zusammengefügt und mit etwas Rinde überdeckt. Sie leben von Beeren, Nüssen und einigen essbaren Wurzeln. Die einsamsten Wasserstellen sind ihnen bekannt. Ihre Sprache ist ein von vielen Schnalzlauten durchsetztes Idiom, das nur ganz wenige Weiße bisher gelernt haben. Pfefferkornhaar, schmale Sehschlitze der Augen und breite Nasen sind die hervorstechendsten äußeren Merkmale. Die kleinen sehnigen Körper sind von großer Ausdauer. Ihre Rassenzugehörigkeit konnte bis heute noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Vergiftete Pfeile und Bogen sind ihre einzigen Waffen. Das Gift, dessen Herstellung die Buschmänner streng geheim halten, ist von grauenhafter Wirkung. Ein Buschmann bringt es fertig, ein Stück Wild so lange zu hetzen, bis es ermattet den Jäger auf geringe Schussweite herankommen lässt. Die mit großer Sorgfalt geschnitzten Pfeile werden ausprobiert. Zum ersten Male konnten diese scheuen Buschbewohner in ihrer primitiven Lebensweise gefilmt werden. dann beginnt der Tanz. Hier im Herzen Afrikas gibt es keine Straße, keine Wege mehr, nicht einmal eine Autospur. Durch vollkommen unberührte Wildnis geht die Fahrt. Buschleute laufen den Autos voraus. Sie wissen am besten, wo das Land passierbar ist. Durch den grundlosen Sand trockener Flussbetten wird mit Wellblechen und Gestrüpp eine Pack gebaut. Der Okavango ist erreicht. In Einbäumen wird die Expedition über den Fluss gebracht und betritt feierlich empfangen von dem Häuptling des ersten Dorfes, den Boden von Deutsch-Südwest. Südwestafrika ist das Dornröschen des schwarzen Erdteils. Nach Osten hin ist es durch die Kalahari und das Sandfeld gegen die Südafrikanische Union und das Bechuana-Land abgeschlossen. Im Norden erstreckt sich das wasserarme Kaoko- und Karstfeld und an der Küste entlang zieht sich in einer Breite von 100 bis 200 Kilometer die Namib-Wüste. Es gelang dem Vater unseres Generalfeldmarschalls Göring, mit fast allen Häuptlingen des Landes Schutzverträge abzuschließen und die Besitzergreifung Südwestafrikas zu vollenden. Die deutsche Kolonialverwaltung wählte Windhoek als Hauptsitz. Das Land, das 1,5-mal so groß ist wie Deutschland, blühte auf. Der friedliche Aufbau wurde durch die Streitsucht der eingeborenen Stämme untereinander gehemmt. Der Name Häuptling Kendrick Witboy unternahm Raubzüge gegen die reichen Herero, die den neuen Schutzherrn um Hilfe anriefen. Die nur wenige Mann starke deutsche Schutztruppe schloss den Häuptling in seiner Werft ein und stiftete Frieden. Im Jahre 1904 entfachte der Häuptling Samuel Maharero den großen Herero-Aufstand. Im tiefsten Frieden wurden Farmer, Händler und Soldaten hinterrücks ermordet. General von Trechte die feige Tat und schlug die Herero vernichtend in der großen Schlacht am Waterberge. Die letzte Kriegshandlung war der Zug der Kamelreitertruppe des Hauptmanns von Erkert in die Kalahari. Bei der Erfüllung seines Auftrages starb Hauptmann von Erkert den Heldentod. Im Weltkrieg standen 6.000 Deutsche gegen 60.000 Buren und Engländer. Die ruhmvolle Geschichte der deutschen Schutztruppe von Südwest fand ein jähes Ende. Tausende deutscher Schutztruppler ruhen in afrikanischer Erde. Der Schatten ihrer Grabkreuze liegt über dem Land, für das sie mit heißem Herzen kämpften. Aber das stolze Standbild des Reiters von Südwest steht als Wahrzeichen in Winku. Und die deutschen Reiter seines Geistes jagen noch heute Land auf, Land ab. Nach dem Kriege wurde das Land vom Völkerbund der Südafrikanischen Union als Mandat übergeben. Den Deutschen wurde später Gleichberechtigung mit Buren und Engländern vertraglich zugesichert. Trotzdem wurden nach 1933 Partei und Hitlerjugend verboten. Später sogar der Deutsche Bund als Vereinigung aller Deutschen. Jeder, der zum ersten Male nach Südwest kommt, ist entsetzt über die Trostlosigkeit der endlosen Landschaft. Das aber ist das Geheimnis Südwestafrikas. Wer einmal dieses Land erlebt hat, wird die Sehnsucht nach ihm nicht mehr los. Eine Reise durch das Land war früher nur mit dem Ochsenwagen möglich. Oder mit dem Eseltreck. Heute hat man neben der Eisenbahn das Auto. Wie man sieht, ist auch das Autofahren kein reines Vergnügen. Aber die großen Durststrecken, für die der Ochsenwagen Tage brauchte, können jetzt in wenigen Stunden überwunden werden. Ohm Krüger hat einmal gesagt, setz den Deutschen auf einen Felsen. Nach einem Jahr hat er einen Garten daraus gemacht. Hier in dieser Öde schafft sich der Deutsche eine neue Heimat. Er kann kolonisieren. Er versteht, mit den Eingeborenen umzugehen, die sich unter seiner Obhut auch heute noch sichtlich wohlfühlen. Unter der Anleitung der Deutschen werden die Eingeborenen zu tüchtigen Handwerkern erzogen. Ein altes Wort bei ihnen sagt, die Deutschen haben eine harte Hand, aber ein weiches Herz. Die Engländer haben eine weiche Hand, aber ein hartes Herz. Die Erzvorkommen in Südwest sind bisher noch wenig erforscht. In Zumeb befindet sich ein großes Bergwerksunternehmen, das Kupferbergwerk der Otavi Minen- und Eisenbahngesellschaft. Es ist auch heute noch in deutscher Hand. Diamanten waren vor dem Kriege der Reichtum des Landes. Die Mandatsregierung jedoch legt im Interesse der jüdisch-südafrikanischen Konzerne die Minen jahrelang still. Auch heute fördern sie nur einen Teil von dem, was sie könnten. Deutsch-Südwest ist ein Land der Viehzucht. Die dunklen Stellen bezeichnen die in deutschem Besitz befindlichen Farmen, die den größten Teil des besiedlungsfähigen Landes umfassen. Sogleich nach dem Kriege setzten die zurückgebliebenen Deutschen ihre Kolonisationstätigkeit fort. Viele von ihnen mussten wieder klein anfangen. Die Sorge für das Vieh ist wichtiger als die eigene Bequemlichkeit. Nach dem Dornkral, der die Tiere des Nachts schützt, wird zuerst die Tränke gebaut. Wasser ist die Grundlage jeden Farmens. Und die Sorge des Farmers dreht sich Jahr für Jahr um die Frage: Wird es regnen? Werden die Wasserstellen ausreichen? Der von der Sonne ausgedörrte Boden trägt nur wenig Gras. Um größere Herden halten zu können, müssen daher die Farmen Ausmaße haben, die im Vergleich mit deutschen Verhältnissen fantastisch klingen. 3000 bis 5000 Hektar hat die kleine Farm in guten Gebieten. Die große 15 bis 20.000 Hektar. In besonders wasserarmen Gegenden braucht man die doppelte Fläche. Es sieht aus, als lebten die Tiere von Sand und Steinen. Südwest ist weißen Mannes Land. Das Klima ist für Europäer günstig, sodass der Farmer und seine Familie selbst mit Hand anlegen können. Sie müssen es auch, denn schwarze Arbeitskräfte sind teuer und stehen nicht immer in genügender Anzahl zur Verfügung, besonders nicht hier im Norden. Dieser Farmer hat es fertiggebracht, einen Stamm Buschleute, diese Zigeuner des südlichen Afrikas, sesshaft zu machen und zur Arbeit heranzuziehen. Das Farmerleben hat auch heute noch seine romantische Seite im besten afrikanischen Sinn. Die Jagd ist Ausgleich für Tage harter Arbeit. Gnus, Elen, auch Zebras und das edelste Wild, das Kudu, sind noch im Land zu finden. 9 Löwenschädel. Diese Jagd ist für den Farmer nicht nur ein nervenkitzelnder Sport, sondern oft Notwendigkeit. Wie manches Rind wird ihm gerissen. Aber auch manche gelbe Raubkatze muss daran glauben. Diesem Burschen wird das Fell zu Markte getragen. Sengende Hitze liegt über dem Rivier. So heißt das trockene Flussbett auf Afrikanisch. Durstig kommen die Rinder zur Tränke. Von der Regenzeit her ist noch genügend Grundwasser da, um den Trog zu füllen. Seit 1926 sind viele neue deutsche Siedler ins Land gekommen. Durch harte Arbeit haben es manche schon zu Wohlstand gebracht. Hier ist eine der deutschen Farmen, wie man sie zu Hunderten im Lande antrifft. Die Frau des Farmers ist sein bester Kamerad. Sie sorgt für die Kinder, für den Haushalt, verzichtet gern auf manche Bequemlichkeit. Auf den einsamen, tageweit vom nächsten Ort entfernten Farmen gibt die Farmersfrau ihren Kindern selbst den ersten Unterricht. Auf keiner fertigen Farm darf ein Windmotor fehlen. Er holt oft aus 100 und mehr Meter Tiefe das Wasser und pumpt es in große Behälter. Von dort wird es in Gärten und Viehtränken weitergeleitet. Der gewaltige Stausee der Farm Vogtsgrund ist der erste große Versuch, die Wasserfrage für Südwest endgültig zu lösen. Das ist nur möglich, wenn es gelingt, die riesigen Wassermengen der kurzen Regenzeit aufzustauen. Kurz vor dem Kriege hatte die deutsche Kolonialverwaltung bereits die hierzu erforderlichen Pläne ausgearbeitet und ausreichende Staatsmittel bereitgestellt. Die Mandatsregierung hat diese gigantischen Pläne nicht durchgeführt. Südwest ist ein dürres, aber fruchtbares Land. Es könnte aufgrund seines Klimas und seiner Bodenverhältnisse ein Kalifornien Afrikas werden. Diese größte Farm Südwest, Vogtsgrund, ist einer Domäne in Deutschland ähnlich, nur viel, viel größer. Sie umfasst mit Vorwerken 125.000 Hektar. Nicht nur in ihrer heutigen Form, sondern auch in ihrer Entwicklungsgeschichte ist sie ein Musterbeispiel richtigen Farmens. Ihr Besitzer, der deutsche Albert Vogts, ist als junger Mensch im Ochsenwagen von der Südafrikanischen Union nach Südwest gezogen und hat hier mit seinen Brüdern klein angefangen. Es gibt auch Romantiker in Südwest. Schloss Duvisin. Eine deutsche Ritterburg mitten in der Steppe. Schlossherr geht auf Jagd. Ein Löwe ist gesichtet. Die Jagd schwärmt aus. Er soll umzingelt werden. In rasendem Galopp geht es auf ihn zu. Der Löwe versucht zu fliehen. Fängt man in Südwest Löwen, einfach am Schwanz gepackt, dann ist er machtlos. Allerdings nur, wenn es ein zahmer Löwe ist, wie dieser hier. Wenn mittags die Sonne senkrecht vom Himmel brennt, regt sich kein Lebewesen. Die Arbeit ruht, die Tiere suchen Schutz im spärlichen Schatten. Die Rinder spielen heute und auch wohl für alle Zukunft eine entscheidende Rolle im ganzen Land. Ein 50-jähriger Krieg zwischen Nama und Herero ging um Rinder, nicht um Land. Die großen Farmen haben Herden, die nach vielen Tausenden zählen. Den wertvollsten Teil der Südwester Wirtschaft stellen die Persianer Schafe dar. Karakuls, auch schwarze Diamanten genannt. Unter der sorgfältigen Pflege und Zucht deutscher Farmer wurden sie die Rettung der unter der Mandatsregierung schwer ringenden Wirtschaft Südwest. Die zum Verkauf bestimmten Zuchtböcke, die oft einen Wert von 60 bis 100 englischen Pfund haben, werden vor dem Transport gedippt. Das heißt, in eine desinfizierende Flüssigkeit getaucht, damit sie nicht Krankheiten oder Ungeziefer verschleppen. Zuchtlämmer werden, nachdem sie fotografiert und in ein Herdbuch eingetragen sind, ins Auto geschafft und wieder zu ihren Muttertieren zurückgebracht. Der Deutsche nimmt die erste Stelle in der wirtschaftlichen und kulturellen Gestaltung des Landes ein. Er hat ihm unauslöschlich seinen Stempel aufgedrückt. Deutsch ist das Gesicht des Landes. Deutsch ist auch das Gesicht seiner Städte und seiner Hauptstadt Windhoek. Musik. Die Zukunft eines jeden Landes liegt in der Jugend. Deshalb haben sich die Deutschen trotz des Widerstandes der Mandatsregierung überall in Südwest ihre eigenen Schulen erhalten. In der deutschen Werkschule in Windhoek erlernen die Farmersöhne neben ihrer wissenschaftlichen Ausbildung Handwerksarbeiten, die sie im praktischen Leben auf der Farm gut verwerten können. Und nun geht es hinaus in die Ferien. Viele der Kinder haben tagelange Fahrten vor sich, bis sie wieder auf ihrer elterlichen Farm sind.
Stillstand! Richter!
Zum Geburtstag des Führers steht geschlossen die deutsche Jugend Südwestafrikas. Als Kinder des Landes der Dornen tragen sie den Dreidorn in ihrer Fahne. Er mahnt sie, stets opferbereit für das Land zu sein, für das ihre Väter gearbeitet und gekämpft haben, und einzustehen für Deutschlands Ehre und künftige koloniale Größe.
Ein junges Volk steht auf und stürmt.